Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Ute Meier ist im Studio. Schönen guten Tag. Wieder gibt es Meldungen, dass sich die Fertigstellung des Großflughafens Berlin-Brandenburg verzögert. Wir berichten gleich. Außerdem ist ein weiteres Mal Giftmüll in Deutschland unser Thema. Heute stellt unsere Reporterin die Chemieregion in Bitterfeld-Wolfen vor. Und der Flüchtlingsrat aus Hamburg darf nicht auf das Gelände einer nahegelegenen Erstaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende, um dort Beratungsgespräche durchzuführen. Deshalb klagt er jetzt. Das Ganze hat mittlerweile einen beachtlichen Satirewert, wenn es nicht eigentlich von katastrophalem Missmanagement und milliardenschwerer Verschwendung von Steuergeldern zeugen würde. Ich rede von einer möglichen nochmaligen Verschiebung des Eröffnungstermins am Großflughafen Berlin-Brandenburg BER. Es gibt wohl weitere erhebliche Sicherheitsbedenken, die den geplanten Eröffnungstermin im Herbst nächsten Jahres wackeln lassen. Eigentlich, wir erinnern uns, sollte der Flughafen schon vor 6 Jahren in Betrieb gehen. 7-mal wurde der Eröffnungstermin bereits verschoben. Claudia von Laak berichtet.
Neue Hiobsbotschaften vom unvollendeten Hauptstadtflughafen BER. Der Berliner Tagesspiegel zitiert aus einem internen 61-seitigen Prüfbericht des TÜV von Anfang März. Der Zieltermin sei aufgrund des unfertigen Anlagenzustands stark gefährdet, heißt es in diesem Bericht. 11.519 Mängel listet der TÜV-Bericht auf, allein im Bereich der Verkabelung. Großes Problem, um die beanstandeten Mängel zu beseitigen, seien stellenweise Umbauten und Rückbauten nötig. Die Flughafengesellschaft bestätigt diesen TÜV-Bericht. Sprecher Hannes-Stefan Hönemann sagte gegenüber dem Deutschlandfunk:
Es gibt den TÜV-Bericht, der ist korrekt, aber er ist nicht richtig eingeschätzt. Dass jetzt etwas abgerissen wird, die Tatsache, dass der Rückbaumaßnahmen im TÜV-Bericht steht, irgendein Zeichen dafür ist, dass es nicht am BER läuft, ist einfach nicht richtig.
Hönemann beschwichtigt. Umbaumaßnahmen, speziell im Bereich der Kabeltrassen, seien nötig. Ja, dies dürfe man allerdings nicht als flächendeckenden Rückbau verstehen. Es gehe darum, Kabelschächte, die falsch belegt seien, zu öffnen und wieder ordnungsgemäß zu belegen. Dies bringe den Zeitplan nicht durcheinander, so der Flughafensprecher. Die Opposition im Berliner Abgeordnetenhaus hält diese Aussagen für nicht glaubwürdig. Sebastian Czaja, Mitglied im BER-Untersuchungsausschuss.
Wir erleben einen Flughafenchef in den letzten Monaten, der sich zu einem notorischen Lügner entwickelt hat. Das bestätigt durch die heutige Berichterstattung. Wir haben mit 11.500 Mängeln am BER sicherlich ein klares Signal dafür, dass die Eröffnung im Oktober 2020 nicht nur schwierig wird, sondern fast unmöglich bis unmöglich wird.
Czaja, Vorsitzender der FDP-Fraktion, setzt sich seit langem für einen Weiterbestand des Berliner Flughafens Tegel ein. Ein entsprechender Volksentscheid war ebenfalls pro Tegel ausgefallen. Er sieht sich durch den Mängelbericht des TÜVs bestätigt. Jetzt werde ein Plan B gebraucht, so die FDP. Ähnlich sieht es die CDU. Christian Greff, Obmann im BER-Untersuchungsausschuss.
Ich glaube, das sind ganz, ganz schlechte Tage für ganz Deutschland und für Berlin-Brandenburg. Unabhängig von der Frage, dass der Flughafen möglicherweise 2020 nicht eröffnet, glaube ich, stehen wir ernsthaft vor der Frage, ob der BER nicht möglicherweise eine Investitionsruine wird. Ich glaube, die Frage muss man sich ganz ernsthaft stellen. Und ist der Standort noch zu retten?
Der BER sei mitnichten eine Investitionsruine, heißt es dagegen aus der Flughafengesellschaft. Der Eröffnungstermin im Herbst 2020 sei nicht gefährdet, Flughafensprecher Hönemann.
Also wir haben einen Termin, Oktober 2020, darauf arbeiten wir hin und alle anderen, die daran beteiligt sind, auch, und zwar hart. Den werden wir einhalten, wenn es zu Problemen an der einen oder anderen Stelle kommt, und das wird es im weiteren Prozess immer mal wieder, dann muss man gucken, was man da macht, um den Termin zu halten.
Der jetzt bekannt gewordene TÜV-Bericht benennt neben den Dauerthemen Entrauchung, Sprinkleranlage und Brandschutzklappen noch ein weiteres Problem. Im gesamten BER seien Zehntausende haushaltsübliche Dübel verbaut worden. Dies entspräche nicht der Brandschutzvorschrift. Entweder diese Bauvorschrift werde geändert oder alle Dübel müssten ausgetauscht werden. Der Start des Hauptstadtflughafens BER war mehrfach verschoben worden. Erster Spatenstich war 2006. Inzwischen summieren sich die Verzögerungen auf 8 Jahre. Das ist länger, als eigentlich für den Bau geplant war.
Womöglich wird der Berlin-Brandenburgische Großflughafen, wird die Eröffnung wieder verschoben, Claudia van Laak berichtete. Seit dieser Woche beschäftigt sich der Deutschlandfunk schwerpunktmäßig mit Giftmüll in Deutschland. Lange Zeit sind Industrieunternehmen höchst fahrlässig mit ihren Altlasten umgegangen. Giftige Stoffe wurden einfach in Flüsse geleitet, verbuddelt oder auf Halden gelagert. Die Quittung dafür bekommen wir heute. Ein Reporterteam hat sich in allen Ecken Deutschlands an die Recherche gemacht und erkundet, wo es zum Teil gesundheitsgefährdende Belastungen gibt. Die Leiterin dieses Rechercheprojekts ist Sabine Adler. Sie selber hat in der ehemaligen DDR-Chemiehochburg Bitterfeld nachgeforscht. Frau Adler, für viele ist ja Bitterfeld der Inbegriff maroder DDR-Industrie. Ich selber erinnere mich noch an Horrornachrichten von komplett kontaminierten Böden und von übelster Luftverschmutzung. Wird das durch Ihre Recherchen bestätigt?
Also von der Luftverschmutzung sieht man wenig. Bitterfeld hat eine gute Luft inzwischen und viele Böden sind tatsächlich saniert worden, vor allem die Böden, auf denen die völlig maroden Industrieanlagen gestanden haben. Diese Anlagen sind fort. Es bietet sich insgesamt im Bitterfeld ein sehr viel saubereres Bild. Aber es hat eine irgendwie doch recht seltsame Stimmung in Bitterfeld und in Wolfen. Die Orte, die so ineinander übergehen, die haben eine etwas depressive Stimmung. Und das ist genau der Punkt, der uns interessiert hat oder der mich interessiert hat. Wie viel ist eigentlich sozusagen wahr an diesem nach außen sehr sauberen und aufgeräumten Bild?
Sie sagen, es gibt eine bedrückte Stimmung in Bitterfeld-Wolfen. Gibt es denn auch noch Altlasten, die sich dort finden?
Das war für mich der Anlass, mal zu schauen, also sind oben die blühenden Landschaften und wie sieht es denn eigentlich in Wahrheit aus? Als wir mit der Recherche angefangen haben, das war vor ungefähr einem Jahr, kam ich auf ein doch ziemlich komplexes Bild. Unter Bitterfeld und Wolfen liegt ein großes Grundwasserreservoir und in dieses Grundwasser reichen mehrere Giftmülldeponien hinein. Sie werden also regelrecht durchströmt von dem Grundwasser. Das Ergebnis ist, dass diese 200 Millionen Kubikmeter Grundwasser, das ist eine Menge von ungefähr 2 bis 3 Talsperren, komplett unter Bitterfeld vergiftet sind. Das heißt, man darf das Grundwasser zum Beispiel für Brunnen im Garten, man kann seinen Garten nicht mit Grundwasser gießen und Trinkwasser gibt es schon seit Jahrzehnten nicht mehr in Wolfen. Und merkwürdigerweise reagiert in der Politik überhaupt niemand darauf.
Ich wollte gerade fragen, das hört sich ja nach einer schon lange andauernden Umweltkatastrophe an. Wird irgendetwas dagegen getan?
Es wird Schaden abgewendet. Man kann nicht sagen, dass die Behörden nichts unternehmen. Sie versuchen, dieses vergiftete Grundwasser von der Bevölkerung fernzuhalten. Aber wenn man sich das Verhältnis anschaut, ungefähr 100 Tonnen Schadstoffe werden im Jahr rausgeholt und es liegen dort allein in einer Deponie, nämlich der größten Deponie Antonie, 3 Millionen Tonnen Giftstoffe.
Und wie leben die Anwohner in der Region damit?
Also ich habe ja viele Leute gesprochen, unter anderem in dem schmutzigsten Ort Europas, nämlich in Grepin. Und vielleicht hören wir uns das einfach mal an. Es ist Klaus Hausmann, der da spricht.
Darf ich Sie mal was fragen?
Ja.
Mich interessiert, warum Sie sich entschieden haben, nicht wegzugehen.
Wir haben früher hier viel gearbeitet, bis zur Rente. Jetzt bin ich Rentner, warum soll ich da weggehen?
Ich sage Ihnen ja nichts Neues. Das wissen wir beide, dass die Stadt mal als die schmutzigste Europas oder sogar der Welt gegolten hat.
Ich habe ja 40 Jahre hier in die Chemie gearbeitet.
Ist das jetzt Ihr Häuschen hier?
Ja.
Lebt sich's gut in Krepin?
Jetzt ja. Hallo. Früher hat jeden Tag anders gerochen.
Ihnen würde es nicht einfallen, wegen der Umweltbelastung zum Beispiel wegzuziehen?
Jetzt sowieso nicht mehr. Wohin?
Das, was Klaus Hausmann hier sagt, ist wirklich sehr, sehr typisch. Das ist nicht eine einzelne Stimme, sondern das ist eine ganz typische Stimme. Viele Menschen haben natürlich irgendwie gehört, dass das Grundwasser vergiftet ist und dass die Umweltbelastungen in Bitterfeld-Wolfen nach wie vor hoch sind, wenngleich man sie eben nicht mehr so sieht wie früher aus den rauchenden Schornsteinen. Aber es hat sich so etwas wie Resignation breit gemacht, auch, finde ich, auch ignorieren, das Problem gar nicht anschauen, denn wenn man es zu Ende denken würde, zum Beispiel so ein Mensch wie der ehemalige Schlosser Klaus Hausmann, ja, der hätte ja überhaupt nicht die Mitte und wahrscheinlich eben auch nicht mehr die Kraft, tatsächlich wegzuziehen, umzuziehen. Und die Politik hat auch alles dafür getan, damit die Menschen nicht umziehen. Sie haben eben versucht, die Orte von diesem schmutzigen Grundwasser einigermaßen freizuhalten. Es wird abgepumpt und umgeleitet, aber es ist ja nicht weg damit und es ist ja nicht irgendwie gereinigt oder saniert. Das heißt, diese nachhaltige Lösung, die lässt lange noch auf sich warten.
Frau Adler, nun haben Sie natürlich an einem berühmt-berüchtigten Ort recherchiert. Bitterfeld ist bekannt für die Umweltverschmutzung, die es dort gibt. Aber das Giftmüll-Rechercheteam hat Umweltsünden in Gesamtdeutschland aufgespürt. Kann man sagen, dass Bitterfeld nur die Spitze des Eisbergs ist?
In gewisser Weise ja, wenngleich im Bitterfeld die Besonderheit darin besteht, dass eben solche großen Mengen Grundwasser bereits so sehr verschmutzt sind und keine Lösung in Sicht ist, die Politik dies schlicht und ergreifend aussitzt. An anderen Stellen ist es so, dass befürchtet wird, dass Grundwasser durch Giftmülldeponien verseucht wird. Und da stellt sich die Frage tatsächlich, möchte sich die Politik dieser Sache vielleicht mal endlich annehmen und diesen wirklich ganz sichtbaren Missstand beseitigen. Und die nächste Frage ist natürlich, auf wessen Kosten? Denn es ist nicht in Ordnung, wenn die Chemieindustrie über Jahrzehnte die Gewinne einfährt und dann die Sanierung den Steuerzahlern eben doch gewisse Zeit später, auch wiederum Epochen später, überlässt.
Dankeschön. Sabine Adler war das zum Giftmüll-Rechercheprojekt, das zurzeit in vielen Sendungen des Deutschlandfunks läuft. Ihre Reportagen aus Bitterfeld können Sie morgen ab 9.10 Uhr bei uns im Wochenendjournal hören, mit dem Titel »Oben blühende Landschaften, unten Gift im Grundwasser – Sanierungsfall Bitterfeld«. Dürfen Hilfsorganisationen in Einrichtungen für Flüchtlinge Beratungsgespräche durchführen? Um diese Frage geht es heute vor dem Verwaltungsgericht Schwerin. Der Flüchtlingsrat aus Hamburg möchte Asylsuchende in einer Erstaufnahmeeinrichtung im Westmecklenburg besuchen und beraten. In dieser Einrichtung im Dorf Horst, das liegt nur eine knappe Autostunde von Hamburg entfernt und es kommen auch Asylsuchende aus Hamburg dorthin. Das Land Mecklenburg-Vorpommern allerdings verweigert dem Hamburger Flüchtlingsrat den Zutritt zum Gelände. Der Flüchtlingsrat sieht darin einen Verstoß gegen EU-Recht und tat diese Meinung bereits unmittelbar vor Verhandlungsbeginn lautstark kund. Silke Hasselmann berichtet.
Schön, dass so viele Leute da sind. Schön, dass ihr hier seid bei dieser kleinen, aber sehr notwendigen Kundgebung.
Schwerin-Wismarsche Straße, 200 Meter neben dem Verwaltungsgericht, eine Kundgebung mit rund 20 eher jüngeren Leuten. Eben noch Rapmusik aus kleinen Lautsprechern, nun startet eine kurze Ansprache mit dem Verlesen der Polizeiauflagen.
Ja, die Regeln sind wirklich sehr einfach. Keine Waffen, keine Hunde, kein Alkohol. Nichts davon hatten wir geplant, also wunderbar. Die Kundgebung trägt das Motto Recht auf unabhängige Beratung gegen Isolation. The slogan of this manifestation is the right on independent counseling and break isolation.
Derweil wird der Platz im Saal 2 des Verwaltungsgerichtes eng, denn mindestens 40 Leute wollen hier die öffentliche Sitzung der ersten Kammer verfolgen. Die meisten von ihnen arbeiten ehrenamtlich in Flüchtlingsorganisationen wie Pro Bleiberecht Rostock und Straßen- und Sozialarbeit Schwerin, die sich wiederum zum Flüchtlingsrat Mecklenburg-Vorpommern zusammengeschlossen haben. Ob im oder vor dem Gericht, sie alle wollen Solidarität zeigen mit dem Hamburger Flüchtlingsrat, der gegen das Innenministerium von Mecklenburg-Vorpommern klagt. Denn das hat die Fachaufsicht über die Erstaufnahmeeinrichtung in Nostorf-Horst. Das ist die erste Anlaufstelle für jene Asylsuchenden, die gerade nach Deutschland gekommen sind und dem Land Mecklenburg-Vorpommern vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zur Abwicklung ihrer Asylverfahren zugewiesen werden. Zudem nutzt Hamburg die Aufnahmeeinrichtung Nostorf-Horst, um dort einige Migranten aus dem eigenen Bestand unterzubringen, jedenfalls noch bis September 2019. Das Problem, wie es die sich selbst so bezeichnenden Aktivisten sehen:
Wir fahren regelmäßig nach Horst, Flüchtlingsrat Hamburg, alle 2 Wochen und machen dort eine Beratung in einer Übergangslösung. Pro Bleiberecht einmal im Monat und machen dort eine Mahnwache. Denn wir denken, dass es immer nötig ist, gegen die Isolation von Geflüchteten in Erstaufnahmelagern einzustehen und sie auch aktiv zu durchbrechen.
Auch in der mündlichen Verhandlung taucht der Begriff Isolation gelegentlich auf, was fast schon den Eindruck vermittelt, es ginge um Isolationshaft. Der Chef des Hamburger Flüchtlingsrates, Franz Forsmann, erklärt, was der Kern des Problems aus seiner Sicht ist. Die Geflüchteten, so sagt er, die nach Nostorf-Horst kommen, würden abgeschottet von der Umwelt und somit auch systematisch abgeschnitten von der Möglichkeit, sich unabhängig über das deutsche Asylrechtssystem zu informieren. Sie wüssten folglich gar nicht, was sie sagen müssten und was nicht, bevor sie in das erste Gespräch mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gehen. Umgekehrt werde dem Flüchtlingsrat Hamburg, der eine anerkannte Nichtregierungsorganisation mit Gemeinnützigkeitsstatus ist, der freie Zugang gerade auch zu solchen Migranten verwehrt, die gerade erst frisch dazugekommen seien. Die Vertreter des beklagten Innenministeriums schüttelten immer wieder ihre Köpfe. Dem Flüchtlingsrat Hamburg werde im Wechsel mit dem Flüchtlingsrat MV jeden zweiten Freitag 4 Stunden lang eine Räumlichkeit auf dem Gelände der Erstaufnahmeeinrichtung zur Verfügung gestellt. Dort könne er seine Beratung durchführen. Freilich müsse er anmelden, welche Asylbewerber konkret er beraten wolle. Die Namen könne man doch gar nicht immer wissen, wenn man keinen freien Zugang zu den Leuten habe, erwiderte Franz Forsmann. Schnell räumte die Anwältin des Flüchtlingsrates ein, dass es hier um einen politischen Kampf gehe, der auf dem Wege des Verwaltungsrechts ausgefochten werden soll. Ob das funktioniert, ist nach dem Verlauf der Verhandlung ausgesprochen fraglich. Der Vorsitzende Richter Michael Skiris befasste sich mit der juristischen Substanz der Klage und ließ die Zuhörer schon bald mit dem Eindruck zurück, dass diese Klage in jeder Hinsicht auf schwachen Füßen steht. Weder lasse sich aus dem Allgemeinen Gleichstellungsgesetz noch aus der EU-Aufnahmerichtlinie für Asylbewerber eine Grundlage dafür ableiten, dass eine Nichtregierungsorganisation wie der Flüchtlingsrat Hamburg stellvertretend für möglicherweise betroffene Asylsuchende in Horst Rechte einfordern kann. Der Rat habe jedenfalls weder schriftlich noch in der mündlichen Verhandlung klarmachen können, in welchen eigenen Rechten er verletzt sein könnte. Am Ende einigte man sich darauf, ins schriftliche Verfahren überzugehen. Ein Urteil wird nicht lange auf sich warten lassen, im Gegensatz übrigens zum Parallelverfahren in Hamburg, das ebenfalls seit 3 Jahren läuft und 4 Richter verschlissen hat, allerdings noch nicht einmal terminiert ist.
Vom Verwaltungsgericht Schwerin berichtete Silke Hasselmann. Und das war's soweit von Deutschland heute. Gleich folgt Campus und Karriere und da geht es unter anderem um Deutschkurse für Asylbewerber. Die sollen verbessert werden. Das haben die Integrationsminister der Bundesländer beschlossen. Mein Name ist Ute Meier. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche noch einen schönen Tag und ein gutes Wochenende.